wenn ich finde, dass was nicht richtig funktioniert oder dass das ein bisschen anders gemacht gehört, diskutiere ich da darüber und tue nicht alles schön reden. Ich bin halt ein Mensch, der dann kurz einmal irgendwie eine Diskussion hat, eine Streiterei, und ein, zwei Tage später ist das für mich dann wieder vergessen.
Ist mir lieber, dass ich authentisch bleibe, wie wenn ich mich irgendwie verstelle und nicht glücklich bin.
Der Montagabend hier bei Sky Sport Austria. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei uns im Sky Studio bei einer neuen Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Ein Gast, viele Fragen. Und da sind natürlich auch Sie, meine Damen und Herren, herzlich eingeladen, wie immer über unsere Social-Media-Kanäle Ihre Fragen zu stellen. Diese Fragen, die beantwortet heute ein alter Bekannter, langjähriger Sky-Experte und Trainer von der Admira, Andreas Herzog. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen Abend.
Wie ist es denn jetzt hier wieder zurück im Sky-Studio? Haben Sie es sehr vermisst?
Ja, schon. Das hat mir schon immer extrem viel Spaß gemacht. Aber es ist auch klar, dass meine Leidenschaft im Fußball ist, auch als Trainer. Und jetzt bin ich froh und glücklich, dass das mit der Admira geklappt hat. Und jetzt gilt es immer, die Burschen Woche zu Woche so vorzubereiten, dass wir dann am Wochenende die Erfolge feiern können. Emotional bist du natürlich im Stadion viel, viel mehr wie hier im Studio. Das war schon ein bisschen entspannter. Aber wie gesagt, das macht extrem viel Spaß jetzt als Trainer.
Und der Sessel, der ist auch ein bisschen gemütlicher, oder? Die harte Trainerbank.
Ja, ja. Das stimmt allerdings auch, ja.
Am Wochenende mussten Sie Ihre erste Saisonniederlage einstecken, 1:2 gegen Ried. Wie bewerten Sie jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet denn die erste Saisonniederlage?
Ja, es war unnötig. Wir haben gewusst, dass die Rieder eine gute Mannschaft haben, dass sie zwei, drei richtig große Stärken haben. Erstens bei Standardsituationen und dann auch, dass sie ein gutes Umschaltspiel haben, wenn wir einfach versuchen, nach vorne zu spielen und ein bisschen zu viel Risiko nehmen und dann leichte Ballverluste haben. Und das haben wir erste Halbzeit zweimal gehabt, waren wir gleich 2-0 in Rückstand. Und dann können die Rieder sehr, sehr gut verteidigen. Gehört ein bisschen Zeit schinden bei ihnen auch dazu, aber trotzdem war es aufgrund dessen, dass wir einfach zweite Halbzeit gut gespielt haben, aber dann auch zu wenig zwingende Möglichkeiten gehabt haben am Ausgleich, hat es halt leider nicht mehr gereicht für einen Punktegewinn.
Auf den jungen Kader, auf den werden wir später noch genauer eingehen. Aber woran fehlt es den jungen Spielern vielleicht jetzt gerade schon ein bisschen, vor allem bei so einer gut organisierten Hintermannschaft?
Ja, es ist klar, dass wir immer wieder Fehler machen werden. Das machen erfahrene Spieler, machen junge Spieler. Ich will aber jetzt auch nicht nur über die jungen Spieler bei uns sprechen. Wir haben genug erfahrene Spieler, gute Spieler, sehr gute Spieler. Und da ist eben das Wichtigste, dass wir eben Woche für Woche die passende Mischung finden, dass wir auch spielerisch sehr, sehr attraktiv und auch erfolgreich sein. Ich bin jetzt nicht der Trainer, der kommt und hinten dann einen Riegel aufbaut. Das interessiert mich nicht. Und da ist jetzt auch ein bisschen eine Transformation bei der Admira im Gange. Und da muss man das eine oder andere halt einmal schlucken. Aber auf Dauer müssen wir erfolgreich sein. Das ist logisch. Weil als Trainer wirst du an Erfolgen gemessen. Aber trotzdem macht es mir mehr Spaß, wenn ich sehe, wenn meine Spieler mit einer Spielfreude spielen, mit einer Kreativität. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten so angehen.
Drei Runden sind bis jetzt gespielt und auf die blicken wir jetzt gemeinsam zurück. Markus Klima hat sie für uns zusammengefasst.
Nun ist er also dort oben auf der Bühne Bundesliga, gleich mittendrin. Endlich. Das Spiel, sich zu behaupten, hat begonnen.
Ja, mit vielen in der Nationalmannschaft gespielt, also da kennt man sie schon sehr, sehr lang.
Und schon geht's los. Da kommt er. Selbstbewusst. Der Gang, der Blick. Kapitel 1, Andreas Herzog und das Glück. Es ist die vierte Minute der Nachspielzeit, der erlösende Ausgleich in Tirol und der Anfang einer erfolgreichen Geschichte mit Ihrem neuen Trainer.
Ja, ich glaube, dass uns gut eingestellt hat auf die Partie und generell auf die Saison, hat uns nochmal richtig gepusht und ich glaube, dass da einiges möglich ist die Saison.
Seine Mannschaft lässt ihn lange zittern, doch umso schöner ist es dann eben. Ein Remis zum Auftakt, gefühlt ein Sieg. Irgendwie ein Happy End in Tirol.
Es ist wichtig für die Mannschaft, das Wissen, dass das nie aufgeben, dass sie immer an sich glauben. Und das war im Endeffekt dann für uns heute ein richtig cooles Ende.
Kapitel 2, Andreas Herzog und der Triumph. 4:0 gegen Klagenfurt. Ein toller Sieg für die Admira, wenn auch durch Ausschlüsse auf Seiten des Gegners. Lange Zeit mit zwei Spielern mehr auf dem Feld, aber Sieg ist Sieg. Wir sehen, Das neue Trainer-Traumduo. Andreas Herzog und Michael Bauer. Gesucht, gefunden.
Für mich war ganz entscheidend, was der Andi für Philosophie hat und wie er über Fußball denkt. Weil ich sage, es gibt für mich am Markt zwei Trainer, die jetzt interessant wären, wo ich als Co-Trainer arbeiten möchte. Die haben mich für den Weg mit Andi entschieden. Aber ich glaube, ich würde unter keinem anderen Cheftrainer arbeiten. Weil ich glaube, es muss einfach das Verhältnis passen zueinander und vor allem die Philosophie. Und ich glaube, da decken wir uns der Andi und ich.
Kapitel 3. Andreas Herzog und der Trost. 1:2 gegen Ried. Da war mehr drin für die Admira. Oder nicht?
Die Admira hätte sich heute etwas verdient mitzunehmen. Für die Admira tut es mir wirklich leid, für Andi Herzog tut es mir leid, aber ja, hier ist es schwierig, Punkte zu holen und ich bin froh, dass sie hier geblieben sind.
Das, was der Andi Herzog hier sagt, ist den Gegner noch zusätzlich eine verpassen.
Andreas Herzog als Trainer in der Bundesliga. 3 Runden gespielt, alles erlebt.
Weg, weg!
Andreas Herzog, Trainer von der Admira, wie er leibt und lebt. Die ersten 3 Runden sind gespielt und Sie haben schon alles erlebt. Was sind denn so Ihre ersten Eindrücke nach den ersten 3 Runden?
Ja, es ist klar, dass natürlich, wenn es in der ersten Runde zum Schluss mit dem letzten Angriff noch einen Punkt holst, es wird dann nicht jedes Wochenende passieren. Dann haben wir im zweiten Spiel gegen Klagenfurt von Beginn an versucht, den Gegner unter Druck zu setzen, haben dann 2 rote Karten gekriegt. Also der Gegner, Klagenfurt, haben 2 rote Karten gekriegt. Durch das war es im Endeffekt der Spur einfacher, aber man weiß ganz genau, wenn dann 2 Viererketten hinten dicht machen, muss man den Riegel erst einmal knacken und das ist uns gelungen. Und jetzt gegen Ried haben wir eigentlich in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich bis jetzt das beste Spiel geliefert, aber wir haben uns nicht belohnt und das ist einfach ein Lernprozess, eine Lernkurve, wo wir durchmessen und wir müssen auch im Strafraum noch viel mehr Durchschlagskraft haben. Das ist die Lehre aus den ersten 3 Runden.
Wenn wir einen Blick auf die Tabelle momentan werfen, dann stehen Sie da auf Platz 5. Sind Sie damit zufrieden? Kann man das so stehen lassen?
Nein, ich hätte lieber den einen Punkt mehr gemacht in Ried. Also ich wäre lieber, was weiß ich, jetzt Dritter. Wird auch gut ausschauen, aber trotzdem, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht nach 3 Runden irgendwo schauen, wo wir sind. Jetzt kommen schwere Spiele auf uns zu und auch die Mannschaft muss auch in jedem Spiel an die Grenzen gehen. Und auch in jedem Training. Wie gesagt, wir haben viele sehr, sehr talentierte junge Spieler in der Mannschaft und da musst du als Trainer im Training sie richtig fordern. Als Admira-Trainer mit der Ideologie des ganzen Vereins und auch mit der ganzen guten Nachwuchsausbildung musst du immer wieder junge Spieler nachholen. Und das ist genau die Philosophie, die ich auch mittrage. Aber die Phase, da ist auch logisch, dass du dann einmal einen Jungen ein bisschen stützen musst, dass du ihm helfen musst. Genauso musst du zwischendurch einmal in den Hintern treten. Und die Mischung, glaube ich, werden wir in den nächsten Wochen schon richtig hinkriegen.
In den nächsten Wochen steht an Red Bull Salzburg zuerst an der WRC, Sturm Graz und Rapid. Wie geht man denn das an? Machen Sie sich da Sorgen oder gehen Sie voll positiv in dieser Partie?
Nein, Sorgen nicht. Das ist ja logisch im Laufe einer Meisterschaft, dass du gegen gute Gegner spielst. Wir sind in den nächsten Spielen sicher nicht der große Favorit. Das ist so realistisch sind wir aber trotzdem. Aber ich meinen Burschen gesagt, dass wir in jedem Spiel an unsere Chance glauben. Weil es war ja vermessen. Ich meine, klar ist Salzburg der haushohe Favorit, aber ich kann ja nicht als Trainer nicht meinen Spielern irgendwelche Lösungen mitgeben vor dem Spiel, wo wir sagen, wir können einen perfekten Tag Salzburg schlagen. Und das werden wir probieren, dass uns von 10-mal nicht 10-mal gelingt. Das ist auch logisch. Aber vielleicht gelingt es uns am nächsten Wochenende.
Michi Bauer haben wir auch gerade gehört im Bericht. Er ist Ihr Co-Trainer. Sie haben mit ihm eine hervorragende Unterstützung gefunden. Er selbst war Innenverteidiger. Ist das ein Perfect Match? Wie schaut bei Ihnen denn die Rollenverteilung im Trainerteam aus?
Ja, der Michi war ja selber jahrelang ein Cheftrainer. Das ist klar, er hat eine ähnliche Situation gehabt wie ich. Damals, wie ich zum Jürgen Klinsmann gegangen bin nach Amerika, da wollte ich eigentlich auch nie wieder Co-Trainer werden. Aber ich habe mit Michi länger gesprochen und habe gesagt, pass auf, bei mir ist es auch so, dass ich halt Leute rund um mich habe, die ihre Qualitäten haben. Nur so kannst du als Verein auch besser werden. Und er ist nicht nur meine rechte Hand, er ist mehr wie meine rechte Hand. Und ich bin richtig glücklich, dass ich ihn bei mir habe.
Zufrieden mit dem Trainerteam generell? Wie gestaltet sich da so die Zusammenarbeit? Jetzt gerade nach den ersten 3 Runden?
Na klar, mir ist auch noch ein bisschen, mit Michi habe ich schon im U21-Team als Trainer zusammengearbeitet, mit den Tommy Wright und mit Martin Dedek kennen wir uns jetzt seit 2 Monaten und das wird auch von Tag zu Tag besser, die Zusammenarbeit ist jetzt ganz logisch, aber im Endeffekt hängt es auch von den Erfolgen ab. Das ist logisch, als Cheftrainer musst du auch deine Punkte holen. bei allem Entwickeln von jungen Spielern ist alles gut und schön, aber trotzdem müssen wir halt schauen, dass wir im Gegensatz zu den letzten 2-3 Jahren die Admira wieder weiter nach oben bringen. Und das ist das große Ziel, dass es nicht leicht wird, wissen wir auch, und umso mehr müssen wir dann auch arbeiten.
Die Entwicklung von jungen Spielern, der junge Kader, der wird oft erwähnt, wenn es um die Admira geht. Im Gegensatz zur letzten Saison setzt die Admira da ja jetzt auch wieder vermehrt drauf. Warum ist es bei der Admira zu diesem Umbruch gekommen?
Das weiß ich nicht. Mich interessiert ehrlich gesagt nicht, was vor meiner Zeit war. Ich meine, es war wichtig, dass die Admira nicht abgestiegen ist im letzten Jahr. Aber trotzdem ist einfach jetzt eine neue Zeitrechnung, will ich nicht sagen. Aber ein neuer Trainer ist da mit einer neuen Philosophie. Und ich wäre sicherlich nicht der richtige Trainer gewesen im Abstiegskampf, weil ich einfach meine Mannschaften schon nach vorne peitschen möchte. Und das wäre wahrscheinlich in der Situation das Falsche gewesen. Und jetzt ist eine neue Saison da. Und wie gesagt, wir müssen schon in der Defensive, und ich möchte schon eins betonen, mit jungen Spielern hin und her, aber Manuel Aivu ist 20, spielt er bis jetzt hervorragend in jedem. Sebastian Bauer ist ein bisschen älter, ein paar Jahre älter, um einige Jahre älter, aber ist momentan auch ein fantastischer Innenverteidiger. Und ich würde jetzt nicht nur über die Offensive sprechen, sondern ich glaube, die Basis ist, dass du in der Defensive sehr, sehr gut arbeitest. Und das haben wir momentan zweifellos und darum bin ich auch für die nächsten Spiele zuversichtlich.
Es ist aber trotzdem ein sehr junger Kader. Fehlt da oder ist da vielleicht ein großes Risiko auch, dass man auf sich nimmt, punkto fehlender Routine oder Erfahrung?
Fehlende Routine kann einmal ein Punkt sein. Dafür muss es mit Euphorie und mit Leidenschaft mitgemacht werden. Ich weiß ganz genau, als U21-Nationaltrainer habe ich schon auch den Vergleich gehabt, wo ich gewusst habe, okay, es ist der Anfang der Saison. Es ist ja immer so, wenn die Spieler dann 10, 15 Spiele gespielt haben, haben sie dann auch schon ein paar Monate im Profileben in ihren Knochen. Und jetzt sind halt noch drei Runden gespielt. Da sieht man bei den einen oder anderen Jungen, dass vielleicht in der einen oder anderen Situation falsche Entscheidungen getroffen werden, falsche Lösungen. Es war am Anfang meiner Karriere genau das Gleiche und ich muss halt jetzt als Trainer schauen, dass wir die perfekte Mischung finden zwischen den erfahrenen Spielern und auch den zweifellos talentierten Spielern. Und das ist klar, da war ich der falsche Trainer, wenn wir wirklich gute junge Spieler haben und das Talent nicht herauskitzeln könnten.
Mit dem Abstieg will man aber in dieser Saison nichts zu tun haben.
Das wollen alle. Also keiner will damit was zu tun haben. Das ist klar, aber wie es momentan ausschaut, wird es eine sehr interessante Meisterschaft, weil wir haben jetzt auch gegen Gegner gespielt in unserer Kragenweite und da waren wirklich immer sehr, sehr enge Spiele dabei.
Uno Babusko, ist sehr oft medial erwähnt worden, ist auch mit Yusuf Demir verglichen worden. Können Sie diesen Vergleich nachvollziehen?
Ich glaube, sie sind schon andere Spielertypen. Der eine ist ein Linksfuß, der andere ist ein Rechtsfuß. Beide sehr, sehr talentiert, aber man muss eben aufpassen. Ich bin schon ein Trainer, der da jetzt nicht irgendwie einen Jungen, wenn er zweifellos sehr, sehr talentiert ist, dass man den dann irgendwie vor der Öffentlichkeit versteckt. Aber man muss auch dann knallhart mit ihm die Schwächen, die er zweifellos auch noch hat, ansprechen. Das ist jetzt ganz logisch. Und für mich als Trainer ist eben wichtig, abzuschätzen, in welcher Situation kann er mir helfen oder meiner Mannschaft helfen und in welcher nicht. Aber es wäre fahrlässig, wenn du so einen talentierten Spieler nicht auf Dauer einbauen willst in die Mannschaft. Aber immer die ganzen Vergleiche. Der Ono ist eine eigene Persönlichkeit, der Yusuf Demir ist eine eigene Persönlichkeit, der macht es momentan bei Barcelona sehr, sehr gut und ich würde auch nicht irgendwem vergleichen, er soll einfach frei von der Leber weg spielen, er hat extreme Qualitäten im 1 gegen 1 und wo er noch daran arbeiten muss, das habe ich ihm schon öfters gesagt und das wird in den nächsten Wochen auch sein. Wobei ich sagen muss, ich bin eher ein Mensch oder ein Trainer, der eher mag, dass die Spieler ihre Stärken ausspielen. Ich will nicht immer gleich, in Österreich ist es ein bisschen so, wenn du über einen Spieler sprichst, heißt, naja, der ist aber nicht Toni Polster, da haben wir nicht gesagt, der schießt die Tore, na, der rennt ja nichts, der ist langsam. Der Andi Herzog, na, der macht defensiv nichts. Das ist ein bisschen eine österreichische Mentalität, die ich nicht so mag und darum möchte ich bei den jungen Spielern schon die Stärken extrem hervorheben, dass sie mit Selbstvertrauen spielen können. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch für die Mannschaft arbeiten. Wir haben ein Wir-Gefühl, einen Teamgeist und ohne dem geht gar nichts.
Also finden Sie es auch gut, dass Yusuf Demir jetzt den Wechsel gemacht hat?
Ja, ich meine, die ersten Spiele, die er gemacht hat, hätte ich ihm jetzt so nicht zugetraut, keine Frage. Aber dass er außergewöhnlicher Fußball ist und dass er vielleicht perfekt eben zu dem Spielstil zu Barcelona reinpasst, ist auch zweifelsohne berechtigt. Aber trotzdem muss man abwarten, was ihm die nächsten Monate bringen. Zu früh einen Spieler so hochjubeln in dem Alter ist sehr, sehr schwer, weil dann der Fall umso tiefer sein kann.
Filip Ristanić und Luka Kronberger sind zum Beispiel auch Youngsters bei Ihnen in der Mannschaft. Im Vergleich zu dem, wie es damals bei Ihnen war, was brauchen denn solche jungen Spieler heutzutage? Hat sich da viel verändert, vor allem auch bei dem, was man mental braucht?
Ja, ich glaube schon, du musst einfach 24 Stunden für einen Fußball leben. Du musst jetzt vor dem Training, nach dem Training, will ich, dass meine Burschen sich entweder gut regenerieren oder das, was für den Körper machen. In der Kraft kann man das ganz normal. Ich will nicht, dass eineinhalb Stunden zum Training kommen und dann ist das Thema Fußball erledigt. Mhm. So werden sie nicht ihre zweifellos große Karriere, die einmal vielleicht passieren könnte, erreichen. Also man muss ihnen schon sagen, dass Fußball schon eine harte Arbeit ist, aber dass sie einfach mit der Spielfreude, mit den Talenten, die sie besitzen, spielen müssen. Das ist einmal eine große Gabe, aber wie gesagt, es wird einem nichts geschenkt im Profifußball und das muss ich als Trainer ihnen auch irgendwie vorgeben und vorleben.
Und tun sie auch jeden Tag?
Jeden Tag, aber so oft wie möglich, das ist ganz klar. Man kann ja nicht einen Spieler jeden Tag ans Limit pushen, weil du willst ja, dass sie am Wochenende gut drauf sind. Und da muss man halt auch die richtige Mischung finden. Und wie gesagt, es sind erst 3 Spiele gespielt. Warten wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Es ist immer klar mit Admira Jugend und die talentierten Spieler, aber ich möchte nicht zu viel über die Jungen sprechen, weil, wie gesagt, wir müssen eigentlich mehr auf die älteren Spieler, auf die routinierten Spieler bauen, weil die sind eigentlich das Grundgerüst.
Ein Spieler, der Routine hat, ist Emmanuel Ayew, obwohl er auch noch sehr, sehr jung ist. Wird man ihn im September auch noch bei der Admira sehen?
Ich hoffe es. Ich hoffe stark. Ich meine, es war so, dass er als Spieler seiner Klasse natürlich immer Angebote hat, aber ich habe mit ihm gleich am Anfang einmal gesprochen und habe gesagt, ich würde mir sehr wünschen, dass du das Jahr noch da bleibst, weil das letzte Jahr war für die Admira nicht so gut, das letzte Jahr war für dich persönlich auch nicht so gut. Ich muss ehrlich sagen, als Experte habe ich ihn immer ein bisschen kritisch betrachtet und dann beim ersten Spiel gegen Slovan Bratislava, wie er nach dem Urlaub gekommen ist, habe ich mir gedacht, da sieht man, wie man eigentlich falsch legen kann und dass er früher oder später wieder Fehler machen wird, ist ganz klar, aber sein Auftreten und wie er spielt, wie er seinen Körper vorbereitet, war ich total positiv überrascht. Und ich würde mir schon wünschen, dass er die Saison noch bei uns bleibt. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist er ablösefrei. Aber mir ist wichtiger, wir haben eine gute Mannschaft und wir können weiter uns nach oben orientieren. Also er verlässt uns jetzt für 200.000-300.000 €. Das bringt vielleicht ihn jetzt nichts und uns auch nicht. Weil nur, dass er irgendwo hingeht, dass er sagen kann, er geht ins Ausland. Also ich habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, wenn du eine Riesensaison spielst und bist dann ablösefrei, sind die Türen offen für dich, dass du nach Deutschland kommst zu einem absoluten, also jetzt nicht zu einem Bayern München oder Dortmund, wollen wir nicht übertreiben, aber dann ist natürlich die Möglichkeit extrem groß und wir werden ihm heute auch unterstützen auf den Weg als Trainerteam, dass wir ihm versuchen, Woche zu Woche besser zu machen. Aber wie gesagt, jetzt hoffe ich schon, dass er bleibt.
Emmanuel Ayew hätte ja schon einmal 3 Millionen genau. Euro bringen können. Ja,
das weiß ich nicht, das war vor meiner Zeit.
War vor eurer Zeit, aber hätten Sie ihn gehen lassen?
Ist jetzt schwer zu sagen. Also jetzt ist für mich auch schwierig. Ich verstehe einen jungen Spieler, wenn ein Angebot kommt, dass er sagt, okay, ich würde aber doch gern weggehen. War in meiner Situation das Gleiche, aber als Trainer und jetzt kurz vor Transferschluss wäre es natürlich nicht so einfach, da wieder einen passenden Ersatz zu finden, weil die Saison, es geht jetzt nicht nur 3 Wochen oder 5 Wochen, sondern es geht über das ganze Jahr und da braucht man jeden guten Spieler.
Emmanuel Ayew hat im Interview vor ein paar Tagen hier auf Sky auch gesagt, dass er nicht ganz uninteressiert daran wäre, auch einmal einen nächsten Schritt zu gehen. Sind junge Spieler heutzutage Ihrer Meinung nach auch ein bisschen ungeduldiger oder waren Sie das auch schon?
Nein, jeder Junge ist ungeduldig, wenn du einfach deine Ziele hast und wenn du hart dafür arbeitest, möchtest du natürlich immer den nächsten Schritt machen. Ne? Aber man hat auch schon öfters gesehen, wenn einer einen nächsten Schritt macht, dass er dann 3 Schritte zurück macht und das sollte man verhindern. Also wie gesagt, ich spreche es jetzt Admira-lastig, weil ich möchte, dass er da bleibt und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch bei guten Vereinen in einer guten Liga sich absolut durchsetzt, aber ich würde mir schon wünschen, dass er bleibt, das ist zweifelsfrei.
Sie wünschen sich, dass er bleibt, das Transferfenster, das ist auch noch offen. Mit dem, was Sie bis jetzt gesehen haben und Ihrem jungen, sehr attraktiven Kader, gibt es noch irgendwelche Wünsche, die Sie an Marcel Ketteler äußern?
Ja, wir haben heute länger gesprochen, also es wird vielleicht das eine oder andere noch passieren. Das ist ja ganz logisch, es wird bei den anderen Vereinen auch noch jetzt genau mal noch 3-4 Runden nachjustiert oder feinjustiert und da haben wir schon noch gewisse Ideen. Ob sie die umsetzen lassen, werden wir sehen, aber ich denke, dass wir auch von Flyer Alarm Admira, von Gerd Bürglern, von Thorsten Fischer da jegliche Unterstützung haben. Also wir wollen auch infrastrukturell da immer weiterentwickeln. Jetzt wieder ein Gym dazu noch gebaut bei uns. Also das sind schon Momente, wo du als Trainer kommst und sagst, wir hätten gern das. Und wenn man sieht, dass dann im Verein was passiert, dass da Dynamik entsteht, dann macht mir das jetzt auch mal glücklich. Aber noch glücklicher machen mich Siege. Das ist auch klar.
Sie haben vorher schon die Nachwuchsarbeit angesprochen und auch jetzt gerade. Es wird viel getan. Was ist Ihnen denn ganz besonders wichtig bei dieser Nachwuchsarbeit? Wo bringen Sie sich ein? Was wollen Sie erreichen? Was sind die Ziele?
Momentan kann ich mich noch gar nicht so viel einbringen, weil mir erst mit der Mannschaft noch viel mehr zusammenleben muss, dass noch mehr meinen Vorstellungen entsprechen können. Mit dem Nachwuchs oder mit dem Ganzen bis ganz runter möchte ich schon, dass da in dem Verein eine Verbundenheit ist. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass einfach die Kleinen, die 10-Jährigen, die 12-Jährigen, die 14-Jährigen, dass die da viel Kontakt haben zu den Profispielern, dass das einfach ihre Vorbilder sind. Und wie gesagt, wir haben jetzt wirklich interessante Spieler und da möchte ich halt jetzt nicht, dass das irgendwie die Profimannschaft ist abkapselt und was drunter passiert, interessiert uns nicht. Also da möchte ich schon, dass das Durchlässigkeit hat, Durchgängigkeit hat, dass man sich die Trainer untereinander immer austauschen. Und wenn ich irgendwo helfen kann, bin ich der Erste, der da ist. Das ist klar.
Es gibt ja auch dieses Panthers Camp und es wird einfach viel getan. Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, für mich ist es natürlich als Profitrainer immer schön und lustig, wenn es ist, dass Kinder kommen. Ich meine, das heißt, muss man mal sagen, die Eltern sind auch glücklich, wenn in die Ferien die Kinder den ganzen Tag einen Spaß haben und beschäftigt sind. Aber für mich als Profitrainer ist es einfach wichtig, wenn es ist, dass Kinder dann mit Spaß Fußball spielen. Und Anfang der Ferien war gleich bei uns das Panthers Camp und da war Autogrammstunde. Und ich glaube, das ist für einen Verein wie Admira auch extrem wichtig, weil die letzten 2-3 Jahre, wenn man ehrlich ist, waren jetzt nicht so viel positive Geschichten. Und wir müssen schon schauen, dass wir mein Image auch wieder dort ein bisschen positiver anschreiben. Das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Aber trotzdem auch das ganze Soziale drumherum ist für mich auch extrem wichtig. Und das ist, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, Erfolg ist gut und schön, aber das Drumherum und dass man sich auch immer wieder vor Augen führt, dass es ein anderes Leben auch geht, wo Menschen nicht so privilegiert sind wie wir, die Fußball spielen können, die ja Geld mit unserem Hobby verdienen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass es meine Spieler kapieren. Je früher es kapieren die jungen Spieler, umso einfacher wird es dann auch als Trainer, weil dann hast du Spieler, die einen Charakter haben und eine Mentalität.
Sie haben Fußball ja schon in die Wiege gelegt bekommen von Ihrem Vater, Anton Burli-Herzog. Auch er hat bei der Admira gespielt. Sie haben jetzt gerade viel über die Admira gesprochen, darüber, dass das Image auch wieder ein bisschen besser werden soll. Was bedeutet Ihnen die Admira denn?
Ja, wie Sie gesagt haben, ich bin in der Südstadt aufgewachsen. Mein Vater hat früher gespielt in den 70er Jahren, hat dann durch eine schwere Kopfverletzung aufhören müssen. Da habe ich dann begonnen. Ich wollte eigentlich nie anfangen, weil ich ein feiger Hund war. Und dann mit meiner Mutter mal mit fünf oder sechs Jahren. Ich war ja immer in der Südstadt, habe immer beim Training bei den Gleichaltrigen zugeschaut. Und meine Mutter hat immer gesagt, na komm, spring einmal rein, trainier mit. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Und habe Tag und Nacht nur Fußball gespielt eigentlich. Und eines Tages nimmt mir meine Mutter und stellt mich in die Mannschaft rein und sagt zum damaligen Trainer, Herr Boff, der Andi ist jetzt da, der will mittrainieren. Und ich habe meine Mutter ganz böse angeschaut und habe gesagt, Mama, das verzeihe ich dir nicht. Und das muss ich jetzt wieder zurücknehmen, weil ohne den Anschubser von meiner Mutter hätte ich wahrscheinlich heute noch in keiner Fußballmannschaft gespielt.
Also war es dann am Ende eigentlich die Mama, die gesagt hat, geht schon, Andi,
Fußball spielen? Ja, meine Mutter wusste, wie es mich nehmen muss. Ich meine, dass mich mein Vater fußballerisch am meisten entwickelt hat und gefördert hat, ist auch unbestritten, das ist ganz klar. Und durch das haben wir auch die enge Verbundenheit zu der Admira.
Welche Rolle hat Ihr Vater denn in Ihrer Karriere gespielt für Sie?
Ja, er war anfangs mein Trainer. Und ich glaube schon, dass er für meinen Charakter extrem wichtig war, dass ich dort in wichtigen Phasen, also ob das jetzt war mit 15, mit 17, mit 19, war halt er als ehemaliger Profifußballer immer mit Rat und Tat zur Seite. Und er hat, sagen wir mal, zu 99% immer die richtigen Ratschläge gegeben. Einmal hat er einen Blödsinn gesagt, weil früher war ja das noch mit Manndecker, dass der gegnerische defensive Mittelfeldspieler einen Spielmacher eigentlich überall mit hin verfolgt hat. Und da waren eben Phasen, wo er 10 Minuten keinen Ball berührt hat. Und da hat er zugeschaut und gesagt, Andi, so geht das nicht, du bist nicht im Spiel. Schau, dass du gleich den ersten Ball nimmst, dass du gleich mal den Tempo-Dribbling machst, dass dir der Gegenspieler kleine gibt. Und dann bin ich dann auch gewusst, dass ich zornig wäre, wenn ich gefault wäre und wenn ich Schmerzen habe, dass ich dann einmal 2 Gänge hochschalte, dass ich schneller im Spiel bin. Aber das war schon der Fall, aber ich habe halt leider immer Schmerzen gehabt, gleich vom Beginn des Spiels. Also das war so ein Tipp, der im Endeffekt ganz gut war, aber sehr schmerzhaft.
Wir sehen im Hintergrund Kinderfotos von Ihnen oder werden Sie gleich sehen. Was sagen Sie denn zu diesen Dressen? Wären die heute auch noch was? Könnte man die anziehen noch?
Also ich sicher nicht mehr. Nein, man sieht, es ändert sich alles, die Mode und die Schuhe. Heutzutage ist ja bei Kindern oder überhaupt bei Fußballern das Wichtigste, dass du schöne bunte Schuhe hast. Das war damals noch nicht so interessant und das ist jetzt
fesch.
Admira, ja. Hose ein bisschen höher über den Nabel. Das war eine coole Zeit.
Die Mama war stolz.
Ich denke schon. Die Oma
auch. Die Oma auch und der Papa auch.
Und ich denke schon.
Mama, der Papa hat ja sogar gemanagt auch, oder?
Ja, also im Laufe meiner Karriere hat er immer für mich wichtige Entscheidungen mit mir besprochen und dann auch eben bei Vertragsunterschriften und so war er meistens dabei, weil ich gewusst habe, auf meinen Vater kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Und er hat eigentlich immer nur das gemacht, was für mich auch das Beste war.
Und einmal war auch die Mama dabei bei einer Vertragsverhandlung. Stimmt das?
Nein, bei der Verhandlung nicht, nachher bei der Vertragsfeier. Also wie ich meinen letzten Vertrag bei Werder Bremen unterschrieben habe, bin ich dann nach Wien mit Willy Lemke geflogen und das war halt der beste Vertrag meiner Karriere. Und zur Feier des Tages haben wir meine Mutter auch damals in ein ganz feines Restaurant eingeladen und es war ein richtig lustiger Abend.
Waren Sie sich denn mit Jochen Solling, wenn man auch ein bisschen so Ihre Kinderfotos sieht und auch an den Nachwuchs bei der Admira denkt, waren Sie sich mit Jochen Solling und Thorsten Fischer relativ schnell einig, dass es wieder einen Fokus geben soll, der auf junge Spieler gelegt wird?
Ja, das schon. Ja, wie es erst einmal das Interesse von Seiten der Admira gekommen ist. Ich war ja jeden Tag in der Südstadt, eben durch das, dass meine Kinder dort spielen. Und dann spricht man zwangsläufig über Fußball, über Nachwuchsprojekte, wo ich eigentlich am Anfang auch involviert gewesen wäre. Und dann ist eben die Situation gekommen, wo sie mich gefragt haben, ob ich nicht die Profimannschaft übernehmen möchte. Und dann war auch klar, dass ich gesagt habe, ja, aber ich habe meine Vorstellungen, meine Ideen und die haben sich auch zum großen Architekt mit Jochen und mit Thorsten und auch mit Gerhard Bürgl, also mit der Vereinsphilosophie von Admira. Und das dazu stehe ich auch zu 100% und das müssen wir jetzt auch durchziehen.
Weihen Sie uns ein bisschen ein?
Über die Philosophie? Mhm. Nein, wie gesagt, das ist 2-3 Jahre jetzt nicht so gut gelaufen. Man darf jetzt nicht blauäugig sein, dass von heute auf morgen alles perfekt läuft. Wir werden Spiele weiter verlieren, aber wie gesagt habe, ich bin ein Trainer, der schon möchte, dass eine Mannschaft schon aktiv an das Ganze herangeht. Und das haben wir jetzt in Ried zwar ein bisschen büßen müssen, aber trotzdem werde ich von meiner Philosophie nicht abgehen. Ich möchte, dass meine Mannschaft einfach den Glauben hat und die Spielfreude hat, dass sie in jedes Spiel reingeht und dass wir einfach nach vorne spielen. Natürlich mit der nötigen Rückversicherung, das ist ganz klar, und dass der eine oder andere junge Spieler durch meine Hand und durch unser Betreuerteam da weiterentwickelt werden muss, ist nicht nur bei der Admira so, das ist bei allen anderen Vereinen auch so, aber speziell bei der Admira haben wir halt schon ein paar richtig gute Jungs, die noch, wenn alles gut läuft, sollten die schon für Furore sagen, weil sonst habe ich als Trainer viel falsch gemacht.
Die Philosophie, die Sie mitbringen als Cheftrainer, ist das eine, von der auch Ihre Söhne profitieren können?
Das weiß ich nicht. Also das sind ja nur jung, die sollen einfach Spaß am Fußball haben, sollen eine Freude haben. Und für mich ist wichtig, wenn sie was machen, dass sie es schon ernst nehmen, weil nur zum Spaß fährt der Papa oder die Mama nicht fünfmal in der Woche zum Training. Das ist ja schon für alle Eltern auch ein Aufwand. Aber wie gesagt, sie haben es eh schon von Haus aus schwer, weil sie einfach mit den Namen Herzog leben müssen. Und da möchte ich jetzt nicht, dass sie sich irgendwie mit dem Papa verglichen werden. Jeder, der Luca ist der Luca-Herzog, der Luis ist der Luis-Herzog und nicht der Andi-Herzog. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und da sollen sie ganz frei von der Leber weg spielen. Was ich ihnen immer eintrichte, was noch nicht so gut glaubt, ist, dass sie einfach nichts pfeifen. Diese Pfeifen-Nix-Mentalität, die habe ich auch nicht gehabt, die habe ich erst gekriegt, nachdem ich in Deutschland Meister geworden bin, mit 23 Jahren. Und irgendwann macht sie im Kopf einmal Klick, bei einem früher, bei einem anderen später, und dann wird man sehen, was rauskommt.
Ich wollte gerade sagen, eine Pfeif-mich-nix-Mentalität, die braucht ja auch Zeit, bis die heranreift. Die kommt ist ja mit der Erfahrung.
Ist alles ein Reifeprozess, das ist klar, mit Erfahrung, mit Erfolge. Ich habe schon in jungen Jahren bei Rapid war jetzt auch einer, der extrem das Risiko geliebt hat von meiner Spielweise aus. Aber als Persönlichkeit, wenn du dann ins Ausland gehst und dann im ersten Jahr deutscher Meister wirst, da war eigentlich schon so, dass die Schultern noch ein bisschen breiter geworden sind.
Die Schultern sind noch ein bisschen breiter geworden, das werden Sie bei Ihren Söhnen ganz sicher auch noch und die sehen Sie ja jetzt auch öfter. Das war eine Zeit lang nicht so, hat sich aber jetzt geändert. Die drei Männer der Familie Herzog, die bilden nämlich ab jetzt fast täglich eine Fahrgemeinschaft nach Maria Enzersdorf. Die Trainingsplätze sind sozusagen das erweiterte Wohnzimmer. Christoph Jochum war auf Besuch zu Hause bei den Herzogs.
Es ist ein ganz normaler Tag in der Südstadt. Auf dem einen Platz trainiert Andreas Herzog. Auf dem anderen Platz trainiert Luca Herzog und ja, auf diesem Platz trainiert Luis Herzog. Familientreffen in Maria Enzersdorf und da stellt sich gleich die Frage, welcher Herzog ist eigentlich der Beste?
Ich bin... ja. Nein, keine Ahnung. Bis jetzt noch der Papa, aber schauen wir mal.
Allerdings, die Konkurrenz ist groß, wie diese Videos zeigen. Luis, Luca und mehr als 1500 Likes, sowas macht schon Spaß.
Ja, ich finde schon cool. Ja.
Na, ich wollte nur zeigen, dass es auch, dass jeder Mensch auch einmal Glück haben kann, dass er ins Kreuz schießen kann. Gell? So wäre nur Glück, oder?
Ja, voll.
Hunderte Kinder leben bei der Admira den Traum, irgendwann Profi zu werden. Die Nachwuchsarbeit in der Südstadt außergewöhnlich gut. Die sogenannte Durchlässigkeit zur Kampfmannschaft absolut gegeben. Natürlich ist das motivierend.
Da sieht man dann schon, zum Beispiel, wie ich noch in der U12 war, habe ich ein paar von denen noch da, die waren mit mir in der Nebenkabine immer drin. Und das hat mir halt schon gezeigt, dass es jeder schaffen kann eigentlich.
Fast die Hälfte der Einsatzminuten in der Kampfmannschaft wird von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs geleistet. Ein überragender Wert. Akademieleiter Walter Knaller ist zu Recht stolz.
Die Perspektive ist natürlich in so einer Konstellation, wie sie jetzt ist, sehr gut für die Spieler, für die jungen Spieler. Die sehen, dass ihre älteren Kollegen schon im Kader sind, in der Bundesliga sind oder zum Teil schon Nationalspieler geworden sind.
Stichwort Nationalteam. Andreas Herzog ist ja sogar österreichischer Rekordnationalspieler. Die Videos aus seiner aktiven Karriere sind bei seinen Söhnen allerdings nicht mehr allzu in. Schweres Foul.
Ich habe es jetzt schon so oft gesehen, dass, ja, jetzt schaue ich auch nicht mehr viel.
Das Schwarz-Weiße gefällt Ihnen nicht. Schwarz-Weiß-Videos, weil es schon so lange her ist.
Ja, und die Drehs waren auch so schief früher, deswegen, ja.
Die Schuhe waren auch nicht so cool wie bei Ihnen. Das ist ja heutzutage das Wichtigste, nicht? Schöne bunte Farben.
Andreas Herzog genießt es, nach all den Jahren im Ausland zurück in Österreich zu sein. Die Admira für ihn eine Herzensangelegenheit. Er liebt den Verein, er liebt seine Spieler. Herzogs Söhne sind da etwas pragmatischer.
Ich habe nicht so wirklich einen Lieblingsspieler. Ich habe auch keine Lieblingsmannschaft eigentlich, aber ich mag halt so die Superstars am meisten eigentlich.
Du hast keine Lieblingsmannschaft?
Doch, Admira.
Ja, okay.
Admira natürlich.
Bist gerade noch mal von...
Ja, Entschuldigung.
Du hast gerade noch mal richtig klären können.
Ja, habe ich vergessen, Entschuldigung.
Und du?
Auch Admira.
Wäre das also auch geklärt. Und so geht er zu Ende, ein ganz normaler Tag in der Südstadt für Andreas, Luca und Luis Herzog.
Ein ganz normaler Tag in der Südstadt für Andreas, Luca und Luis Herzog. Wie geht denn so ein ganz normaler Tag dann zu Hause weiter? Jetzt haben Sie vorher gesagt, mit Ihrem Vater haben Sie viel trainiert, er war Ihr Trainer. Geht es dann zu Hause mit dem Training auch noch weiter oder wird dann was anderes gemacht?
Nein, also der Hauptfokus ist ja ganz klar auf meine Mannschaft, auf die Profimannschaft. Für die Kinder bin ich mehr der Taxifahrer. Wenn ich nicht kann, muss meine Frau halt viel einspringen. Das ist halt momentan ziemlich intensive Zeit, aber absolute Priorität hat natürlich der Job mit meinen Jungs. Also jetzt nicht mit meinen kleinen Jungs, sondern mit meinen größeren Jungs, weil es da einfach Woche für Woche gilt, eben auf sie richtig gut vorzubereiten, dass wir besser werden. Und für das bin ich von der Admira verpflichtet worden und nicht, dass ich jetzt mit meinen kleinen Kindern da kreuz und quer herumfahre.
Spricht man mit den Söhnen trotzdem zu Hause auch ein bisschen über die Kampfmannschaft, darüber, was die so machen, vielleicht auch über die Aufstellung am Wochenende, wird sowas auch besprochen?
Naja, sie fiebern mit zu Hause, das ist ganz klar, und sind dann enttäuscht, so wie jetzt am letzten Wochenende, wenn wir verloren haben. Aber das gehört einfach dazu. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, wo ich vor dem Radio gesessen bin mit meiner Mutter und wir haben die Spiele eben gehört von meinen Vatern und das ist einfach eine coole Geschichte. Ich habe länger überlegt, ob ich es überhaupt jetzt da machen soll, dass die Kinder da ein bisschen ins Rampenlicht kommen. Und normal mag ich das nicht so, weil man dachte, okay, sie haben es eh schon schwer genug, jetzt sollen sie halt einmal das auskosten und müssen eh damit umgehen können. Wie ich gesagt habe, ich bin kein großer Freund davon, dass man irgendwen zu sehr schützt und zu sehr protektiert, weil es einfach irgendwann im Leben kommen Momente, wo du deine Selbstständigkeit und deine Eigenständigkeit haben musst. Und je früher das wer lernt und sie durchsetzen kann, umso besser ist es.
Sie sind ja bekanntlich ein richtiger Familienmensch. Familie ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Wie schwer war es denn in den vergangenen Jahren, immer wieder auch nicht zu Hause zu sein? Hat es da auch schwierige Momente gegeben mit Luca und Luis?
Ja, es war schon, also kann mich noch erinnern, einmal war es richtig krass, wo ich noch in Amerika war, wo der Kleine so 2-3 Jahre alt war und hat gesagt, Papa, fliegst wieder nach Amerika? Und ich sage, ja, sagt dann, wann kommst du morgen wieder? Und ich habe gesagt, na, 2 Wochen oder 2,5 Wochen. Und zum Glück hat er da noch gar nicht gewusst, was 2,5 Wochen sind. Aber im Taxi dann am Weg zum Flughafen und dann, wie das Flugzeug abgekommen ist, bin ich schon im Flugzeug, bin ich dann im Flieger gesessen. Und dann haben wir gedacht, ich meine, so sehr ich mich freue jetzt auf den Job in Amerika, das tut dann schon ein bisschen weh, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin dann in Los Angeles gelandet, bin dort angekommen und war Feuer und Flamme und habe mich so gefreut auf die Aufgabe mit der Nationalmannschaft. Also man kann im Leben sich nicht immer nur die Rosinen rauspicken, das ist ganz klar und das haben die Kinder auch schon erfahren müssen, wenn der Papa einen guten Job hat, ist er viel weg. Auf der anderen Seite, als Nationaltrainer war es schon auch immer gut, weil wenn ich dann zu Hause war, habe ich extrem viel Freizeit auch gehabt und dann habe ich wahrscheinlich mehr Freizeit gehabt wie jetzt als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft.
Diese Momente, wenn man seine Söhne da so sieht, weinen sieht auch, wie schwer sind die und ist einem bewusst, dass man solche Opfer bringen möchte? Vielleicht auch, wenn man noch gar keine Kinder hat im Voraus oder auch dann während man Kinder hat, ist einem bewusst, dass man sowas auf sich nehmen will für seinen Job?
Na, man muss auf sich nehmen. Ich meine, der Profisport ist beinhart und du kannst ja nicht immer nur das Schöne raussuchen. Na klar, ist heutzutage da in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht ein schönes Geld verdienen, ist alles lustig und schön, aber du musst trotzdem extrem viel vernachlässigen, weil du einfach, wie ich gesagt habe, wenn's irgendwo einen Blödsinn machst, wird das heutzutage auf Social Media sofort aufgegriffen und da ist es einfach nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, wo man doch noch ein bisschen normaler Leben haben können, aber ich glaube schon, dass auch jeder wissen muss, dass er als Fußballer einen fantastischen Job hat und dass man eben Phasen dann hat, wo man das, wo man einmal in sauren Apfel beißen muss und bei mir war es halt so, dass ich dann öfters von der Familie weg war, aber umso schöner genießt man dann auch wieder die Zeit, wenn man dann daheim ist. Ich glaube, dass vielen heutzutage, wenn man sich im internationalen Fußball so anschaut, dass es oft, kommt man vor, wie wenn sie einfach nur mal die Schöne rausnehmen wollen, aber dass man dafür auf was verzichten muss, das vergessen viele und das vergessen aber auch die Fußballfans, weil ich kann mich nur erinnern, wie oft ich mit Schmerzen gespielt habe, wie oft ich fit gespritzt worden bin oder das und dann hast du einfach nicht die Leistung gebracht und dann bist du einfach gnadenlos geschimpft worden und kritisiert worden. Das ist part of the business. Dafür bist du auf Profifußball und es gibt wunderschöne Momente und die erinnert man sich ja, wenn du älter bist, so wie jetzt immer wieder zurück, aber trotzdem hat es auch viele Momente gegeben, wo man sagt, na, da musst du einfach Augen zu machen, durch die Schmerzgrenze durch und es geht weiter.
Mhm. In vielen Dingen im Leben so. Und das sind die Dinge, die anderen dann auch nicht sehen. War die Admira denn auch ein Grund, warum, nein, nicht die Admira, natürlich umgekehrt, war die Familie ein Grund, warum sie sich für die Admira entschieden haben? Auch mit diesem Aspekt der Zeit und des Zuhause-Seins.
Also ich habe, was weiß ich, 3-4 Wochen, bevor ich bei der Admira unterschrieben habe, einen Anruf gekriegt aus Deutschland. Ich würde da nicht irgendwie über einen Verein sprechen und habe halt dann mit den Kindern am Heimweg drüber gesprochen und habe gesagt, Kinder, der Papa kann vielleicht, zweite Liga wäre es allerdings gewesen in Deutschland, vielleicht als Trainer arbeiten, wäre das, ja Papa, das wäre cool, hin und her, sagt der Kleine, aber was ist denn dann mit der Schule? Sag ich, nee, ihr würdet mit Mama und ihr würdet mit mir mit übersiedeln dorthin. Ne? Ich sag, ja, was ist denn mit Fußball? Na, auch einen neuen Verein. 5 Minuten hängende Köpfe, kein Gespräch mit dem Auto und ich mir gedacht, brauchen wir gar nicht mehr anrufen, also das mache ich nicht.
Also ist das dann noch klar, wenn die Familie sagt, hängende Köpfe?
Naja, wie gesagt, man muss halt dann abschätzen, ob man das macht oder nicht, ob man dann darauf verzichten will oder nicht. Und ich habe halt schon aufgrund meiner fußballerischen Karriere und auch der super Tätigkeiten in Amerika, beim ÖFB, auch in Israel, habe ich dann schon auch eine gewisse Freiheit gehabt, das habe ich auch geschätzt, eine Unabhängigkeit. Und dann habe ich schon auch gewartet auf eine Situation, wo ich sage, okay, das macht jetzt mir extrem viel Spaß und es ist jetzt auch für meine Familie wahrscheinlich das Beste.
Ihre Frau Katharina, mit der sind Sie ja schon sehr, sehr lange zusammen. Ja. Was hat sie denn für eine Rolle gespielt in ihrem Leben und auch in ihrer Karriere? Sie haben vorher gesagt, sie ist jetzt auch sehr viel da. Oder
ganz wichtig, umsonst gibt es ja das Sprichwort nicht, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Und es ist wirklich oft so, wenn ich in der einen oder anderen Situation manchmal mich nicht wo anrufen traue oder wenn ich mich nicht entscheiden traue, ist sie einfach die knallharten Entscheidungen trifft und da ist sie für mich einfach eine riesen Unterstützung. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, nicht bei der Aufstellung oder was, die Entscheidungen triff ich schon also mit meinem Trainerstab, okay. Aber so im Privatleben und also sie hält mir wirklich in Kopf total frei, auch schon zur aktiven Karriere und das ist einfach das Wichtigste. Ne? Das ist jetzt nicht eine, die sich selber ins Rampenlicht stellen will, sondern ist einfach für die Familie da und da glaube ich müssen wir, auch wenn es manchmal schwer für sie ist, müssen wir ihr die 3-Männer-Haus-Herzog müssen nicht da ewig dankbar sein.
Wir sagen auf jeden Fall liebe Grüße an Katharina, eine starke Frau. Sie sind jetzt Trainer in Österreich, nah am eigenen Zuhause, haben wir gerade besprochen. Ihre Trainerkarriere hat ja eher einen untypischen Verlauf genommen, kann man sagen. Sie waren zuerst Trainer in Nationalteams und danach
Clubtrainer. Warum hat es denn so lange gebraucht, bis Sie Clubtrainer geworden sind?
Na, weil ich einfach super Aufgaben gehabt habe. Ich meine, ich habe aufgehört, bin sofort von ÖFB unter Vertrag genommen worden und dann eben bei Josef Hickersberg als Assistenztrainer gleich bei der Europameisterschaft. Also es war einfach schöner, hätte ich mir den Übergang nicht wünschen können, weil eins ist schon klar, als Fußballer bist du halt immer gewohnt, du stehst auf, frühstückst, dann triffst du mit deinen Kollegen in der Kabine aus Training. Und das ist das größte Problem für die meisten, wenn das auf einmal nicht mehr da ist. Und vor denen habe ich mich auch extrem gefurchtet. Und umso schöner war es eben, dass ich gleich in dem Business wieder drinnen geblieben bin. Beim ÖFB, bei der besten Mannschaft, die es im eigenen Land gibt. Und durch das war es für mich einfach eine wunderschöne Zeit. Jetzt kann man sagen, andere Trainer machen den anderen Weg, dass sie sich von unten nach oben arbeiten. Das ist auch super, gar keine Frage. Hat auch Vorteile. Ich bin halt gleich oben dazu gekommen und habe mir so auch meine Sporen und meine Meriten verdienen müssen. Bin zweimal ins Ausland gegangen. Also das ist schon so, dass ich noch immer wie ein Spieler ein bisschen ein Sturschädel bin. Wenn ich mir was einbilde und wenn mir das Spaß macht, dann ziehe ich das gnadenlos durch.
Und dadurch auch viele Erfahrungen gesammelt. Also höre ich richtig raus, jetzt im Nachhinein, Sie würden den Weg auch genau gleich wieder gehen.
Absolut, absolut. Also es waren auch Situationen dann drinnen, wo viele gesagt haben, nein, der muss jetzt erst einmal, auch in der Trainerausbildung war es damals so, weil ich noch nicht Cheftrainer war, habe ich mir gedacht, okay, Assistenztrainer bei der Europameisterschaft, wo du auf absolutem Top-Niveau tagtäglich alles mitkriegst und aufsaugst, wer guter Trainer ist, ja nur der jeden Tag dazulernt. Man darf jetzt nicht glauben, wenn du als ehemaliger Spieler das sagst, na, ich habe eh im Fußball alles mitgemacht, das ist ganz was anderes, weil der Trainerjob ist ganz eine neue Herausforderung, ganz eine andere Geschichte, aber ich war halt im glücklichen Zustand, dass ich das gleich von der Nationalmannschaft her weitermachen habe können, dann eben zu U21-Team, wo es die besten jungen Spieler des Landes auch formen kannst und ich möchte nicht einen Job, was ich oder nicht einen Tag, was ich der Welt gehabt habe, als Trainer missen. Und da haben die Leute reden können, was sie wollen haben. Die hat noch nie einen Club trainiert oder das. Das war mir ehrlich gesagt immer egal. Jetzt habe ich einen Club und hoffe halt, dass ich mit meinen Burschen einen guten Job mache, dass wir eben die Admira dorthin bringen, wo sie hingehört und das ist wieder viel weiter hinauf in der Tabelle.
Sie haben jetzt Erfahrungen gemacht als Nationalteamtrainer und auch als Clubtrainer. Wie unterscheiden sich diese zwei Trainerjobs? Denn außer, dass man mehr bei der Mannschaft natürlich ist, wie hat sich Ihr Leben da auch verändert?
Ja, du hast jetzt als Clubtrainer 24 Stunden Fußball im Kopf, das ist ganz klar. Ich war vorher auch Fußballfreak, weil ich mir auch alle Spiele angeschaut und wenn deine Nationalspieler in kreuz und quer verstreut in Europa spielen, du musst dich auch immer informieren. Aber trotzdem ist jetzt so, die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ist schon noch um einiges intensiver. Jetzt vom Umfang her. Allerdings, wenn ein Länderspiel ist und du bist der Nationaltrainer und das ganze Land schaut auf dich, ist wahrscheinlich im Camp, im Trainingscamp, die zwei Wochen sind trotzdem noch einmal einiges intensiver wie als Clubtrainer. Das muss man schon ehrlich sagen, weil einfach der Druck für ein ganzes Land, erfolgreich zu sein, schon noch ein bisschen mehr ist.
Und was macht Ihnen persönlich mehr Spaß?
Nein, es macht mir beide Spaß, sonst hätte ich jetzt den Job als Clubtrainer nicht angenommen. Und am meisten Spaß macht eben, wenn du siehst, dass deine Spieler mit einer Freiheit herangehen, dass sie das versuchen umzusetzen. Und noch schöner ist, wenn du siehst, dass sie es nicht nur versuchen, sondern wenn sie es auch schaffen. Und da hat schon einiges geklappt, aber es muss noch um einiges besser werden, so ehrlich müssen wir auch sein.
Sie haben jetzt gerade schon Nationalteam angesprochen, was Sie da auch schon alles erlebt haben. Sie sind Rekordnationalspieler, 103 Spiele.
Ja, vielleicht nicht mehr lang.
Ja, die Überleitungen perfekt, so. Andreas Herz, ja. Großartig. Wie lange denken Sie, hält denn Ihr Rekord noch?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass jetzt wollte ich sagen, ein paar Junge hinterherkommen, sind ja auch nicht mehr so jung. Dragovic, Alaba, Nautovic, also die können das locker schaffen und wie gesagt, Rekorde sind da, und das gebrochen werden. Ich habe damals von Hanabi oder von Polster, weiß ich jetzt gar nicht, dass ich jetzt ein Blödsinn sage, nicht, dass der Toni sauer auf mich ist. Hat jetzt der Polster mehr Länderspiele oder der Hanabi?
Ich glaube,
der Polster, Hanabi? Ja.
Toni Polster 96.
Toni Polster 96, Hanabi 95. Und jetzt war ich ja zeitlang der Rekordnationalspieler und ich muss ehrlich sagen, ich weiß, was es bedeutet, wenn du so viele Länderspiele hast. Weil du musst erst einmal immer da sein, darfst nicht viel verletzt sein, du musst die im Verein beweisen, weil wenn du nicht spielst, bist du nicht bei der Nationalmannschaft dabei und du musst ja auch gegen die Konkurrenten in der Nationalmannschaft durchsetzen. Also ich bin der Letzte, der ist meistens sind sie dann noch ehemalige Spieler von mir, von der U21, also das würde ich ihnen auch irgendwie wünschen. Einerseits wünsche ich es ihnen nicht, weil da bin ich schon ein bisschen wie soll ich sagen, stolz drauf, dass ich Rekordnationalspieler bin. Auf der anderen Seite ist klar, dass er früher oder später mal gebrochen wird und dann kann ich denjenigen nur zu 100% gratulieren.
Wer wird denn jetzt Ihrer Meinung nach der Nächste? Alexander Dragovic hat 94 Spiele, Marko Nautovic 91 Spiele, David Alaba 85 und Julian Baumgartlinger 84 Spiele vom aktuellen Kader. Was schätzen Sie?
Also ich glaube einmal, dass der Nächste vielleicht Dragovic sein wird. Und schließlich und endlich wird wahrscheinlich der David Alaba, wenn er jetzt in der Innenverteidigung spielt, bis zu seinem 40. Lebensjahr, wird auf 140 Länderspiele kommen.
Sie haben als Nationalspieler sehr viel erlebt. Sie waren bei der WM 1990 dabei, bei der WM 1998 dabei. Bei beiden konnte die Nationalmannschaft ja nicht ganz die Erwartungen erfüllen. Jetzt bei der EM 2020 hat die Nationalmannschaft das Achtelfinale erreicht. Ein Erfolg. Was sagen Sie denn zur aktuellen Situation rund ums Nationalteam?
Ich glaube schon, dass man sieht, dass die jetzige Generation eben geprägt durch das, dass viele in der deutschen Bundesliga spielen oder im Ausland, dass sie einfach Woche für Woche in ihren Vereinen gestellt werden. Und wir haben damals auch eine gute Mannschaft gehabt und wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir uns qualifiziert, jetzt spielen wir einfach mutig bei der Weltmeisterschaft. Und der Mut hat uns dann gefehlt. Also dann war immer das letzte Spiel gegen Italien, gegen einen Gruppenfavoriten, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir Italien schlagen, kommen wir noch weiter. Du musst einfach vom ersten Spiel an Vollgas geben. Das haben sie gleich gewonnen gegen Mazedonien. Das war eigentlich der Aufstieg, wenn man ehrlich ist. Und dann beste Leistung war zweifelsohne gegen Italien und da wäre noch viel mehr möglich gewesen. Also man sieht, dass die Mannschaft sehr, sehr gutes Potenzial hat, dass er einen Reifeprozess hat. Wobei ich schon wieder ein bisschen warnen möchte, bei allem Potenzial und bei aller Qualität, man hat trotzdem auch gesehen, dass man in Österreich in der Nachwuchsausbildung wieder ein paar andere Schwerpunkte setzen müssen. Zum Beispiel Torjäger, Kalajdzic ist jetzt zum Glück da, Nautovic ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube schon, dass man im Nachwuchstraining dann noch viel mehr auf Abschlüsse, also im Strafraum, dass du einfach den Torricher ausbildest und auch Außenstürmer hat man gesehen gegen Mazedonien, wenn es eben eng wird, wenn der Gegner die Räume eng macht, haben wir jetzt nicht so wie die ganz großen Nationen und da wollen wir ja doch vielleicht einmal hin, könnten wir jetzt sogar hinnaschen, aber die haben halt dann auf den Flügeln schon einmal andere Qualität wie wir, also das fehlt uns noch, aber das ist wahrscheinlich auch das Schwerste zum Entwickeln.
Ja, vielleicht kommen ein paar dieser jungen Spieler ja dann von ihrer Mannschaft von dort.
Schön wäre es, würde ich mir wünschen.
Was für ein Standing hat denn der österreichische Fußballer heute im Vergleich zu dem, wie Sie damals Nationalspieler waren?
Ich glaube, jetzt ist das Standing viel besser. Also bei uns war es damals, wir sind ja quasi von jedem Kabarettisten richtig verarscht worden.
Und das werden Sie jetzt auch noch.
Ja, wir haben auch noch, aber wir haben halt ein Glück gehabt, sage ich mal, die anderen Spieler, weil wir haben den Toni Polster gehabt, der war ja so der Superstar bei uns und der war halt dann jetzt nicht das Aushängeschild, aber der war meistens dann auch das Opfer, quasi ein gefundenes Fressen. Und ich möchte schon anzeigen, bei aller Freundschaft zum Toni, die ich habe, aber wie er damals 1990 gegen die DDR, wo er von 60 oder 70.000 Zuschauern auspfiffen worden ist bei der Hymne und dann, also wenn das mir passiert war mit 20 Jahren, war in die Kabine gerannt und war heimgefahren und der Toni hat 3 Tore geschossen und hat uns zur Weltmeisterschaft geschossen. Also das war nach dem Sturz von Hermann Mayer oder Niki Lauda nach den Brandverletzungen, war diese Geschichte mit Toni, diese 3 Tore in den Entscheidungsspiel für mich einer der größten Erfolgserlebnisse in Fußball oder im Sport, seit ich mich erinnern kann. Und das ist halt damals so gewesen, dass wir da auf der einen Seite verarscht worden sind, auf der anderen Seite, wenn wir was gewonnen haben, ist so im Leben, hast wieder viele Schulterklopfer, aber du musst einfach gut sein, dann kommt das der Rest von alleine.
Und warum glauben Sie, ist das Standing heute besser?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Spieler sich so viel verändert haben, wie wir damals. Also wir waren auch keine Trotteln, weil ich bei Rapid gespielt 1990 und da haben wir, glaube ich, 11 oder 13 Abiturienten gehabt. Also damals war es halt vielleicht gang und gäbe, dass man sich über den Fußball ein bisschen lustig macht, aber ist einfach so gewesen. Gibt es ja heute auch noch.
Gibt es heute auch noch, das stimmt. Toni Polster haben Sie gerade schon erwähnt. Ein Schmähbruder, Sie beide. Wann hat denn diese Freundschaft zwischen Ihnen beiden begonnen?
Ja, eigentlich erst in der Nationalmannschaft. Wir haben uns ja früher haben wir relativ wenig Berührungspunkte gehabt, weil der Toni ja doch um einiges älter ist als ich. Und dann war er eben im Nationalteam und war in Spanien damals schon der Superstar in Österreich. Und ich bin eben als Junger dazugekommen und dann war ich auch in Bremen und dann haben wir so eine Phalanx gegründet, wo wir gesagt haben, okay, wir sind die Zweite im Ausland, schon unter Druck stehen und die auch erfolgreich sind. Und wenn es klappt, sind wir in Österreich die Helden und wenn es nicht klappt, werden wir die Ersten sein, die heute halt die Watschen kriegen. Hat eh meistens der Toni gekriegt. Zum Glück für mich, aber die hat er ja auch leichter weggesteckt. Aber wie ich gesagt habe, wir haben uns einfach am Platz sehr, sehr gut verstanden. Und ich war halt so der Tore-Vorbereiter, er war der Torjäger. Und bei allem Verarschen, was wir uns gegenseitig tun, kann ich die Wertschätzung über den Toni am Spielfeld nicht mindern. Weil ich genau gewusst, bei einem Elfmeter, er geht hin, hat überhaupt keine Nerven, haut den Ball rein. Erst ab dem Zeitpunkt, wo er aufgehört hat, wo ich dann die Verantwortung übernommen habe, habe ich mir gedacht, boom, in der einen oder anderen Situation, jetzt hätte ich den Toni noch gern bei mir in der Mannschaft, dass er vielleicht die Verantwortung übernehmen könnte. Also muss ich sagen, es war schon ein richtig toller Stürmer.
Viel Vertrauen da, viel Respekt da. Sie sind Weggefährten, Freunde, Brüder im Schmäh. Wer Herzog sagt, der muss irgendwie auch gleichzeitig Polster sagen. Und dementsprechend hat Christoph Jochum die Reise in den 12. Wiener Gemeindebezirk angetreten.
Der Sportplatz in der Oswaldgasse in Meidling. Hier ist die Wiener Viktoria zu Hause, hier ist Toni Polster zu Hause. Es ist sein Club, seine Mannschaft und dass sein alter Freund Andreas Herzog jetzt einen Bundesliga-Verein trainiert, freut ihn sehr.
Wer, wenn nicht er, hat sich diese Chance schon lange verdient. Also Gott sei Dank ist jetzt die Admira endlich drauf gekommen, dass ein Andi Herzog auch einen guten Job machen könnte. Und von daher würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er Erfolg hat.
Polster und Herzog ein Dreamteam seit Jahrzehnten. Beim Kofferpacken oder beim Kaiserschmarrn backen. Immer füreinander da, immer bereit, den anderen in die Pfanne zu hauen.
Dass er mit 20 noch mit Kurt Rus im Trainingslager Maman und Schwarzer Peter gespielt hat, während wir schon gepokert haben, das erzähle ich ja auch nicht. Also ja, er war ein Spätzünder, also er hat sich mit 25 Jahren das erste Mal rasieren müssen. Und also bei ihm kam alles ein wenig später.
Kurt Rus, bereits angesprochen, war damals auch dabei. Zimmerkollege von Andreas Herzog.
Die haben einen Nationaldienst zusammengekriegt. Wir haben sehr viel Scheiß gebaut, muss ich sagen, am Zimmer. Wir haben immer so viel gekauft und so. Es war immer ganz, ganz lustig. Er war zwar immer der Stärkere, aber er war der Schwerere. Und es war nicht immer einfach mit ihm. Ja, immer wenn er verloren hat, hat er immer gesagt, ey, gib auf, er gibt auf. Und dann hat er aufgegeben, dann haben wir Ruhe gegeben für 2 Minuten. Dann ist er mir wieder angesprungen. Wir haben uns immer meistens noch einen Toast aufgeholt um 12 Uhr, weil wir Hunger gehabt haben von Raufen. Und ja, es war eine wunderschöne Zeit.
Heute sind es Instagram und TikTok. Damals war das Mama und Zimmerrauferei.
Naja, sage ich ja. Das waren zwei Spätentwickler. Und wir haben es halt lassen, haben halt mit ihnen Fußball gespielt. Und nach dem Training haben wir sie wieder in die Sandkiste gesetzt und da konnten sie Burgen bauen und so.
Mit einer Schaufel in der Hand. Auf der Schaufel ist allerdings, wie es sich bei guten Freunden so gehört, auch manchmal der Toni.
Ja, also ist ohne überheblich zu sein, aber meine Schuhe waren sehr, sehr teuer und mit diesen teuren Schuhen kann man nicht Ball hochhalten. Und andererseits muss ich dann auch sagen, die Leute sehen das auch gern, wenn wir ein bisschen versagen. Jetzt habe ich halt ein bisschen versagt und habe halt am nächsten Tag 500 Follower mehr. Also es hat sich schon ausgezahlt, dass er einmal die Nase vorn gehabt hat, die ja nicht so klein ist. Nicht?
Geschichten über Andreas Herzog sind sehr oft auch Geschichten vom Buffet.
Er war nie ein Kostverächter, hat immer gern gegessen, also meistens 2, 3 Hauptspeisen. Also kein Buffet war vor ihm sicher. Und dann hat er halt seinen Körper über den Platz geschleppt und das nicht einmal so schlecht.
Die gemeinsamen Erinnerungen von Polster und Herzog würden Bücher füllen. Eine Geschichte voller Ironie, Schmäh und, ja, wahrer Liebe. Echte Freunde halt.
Toni Polster, Kurt Rus und Andreas Herzog könnten Geschichtsbücher füllen mit ihren Geschichten. Und da gibt es jetzt einiges aufzuklären von Ihrer Seite.
Ja, also das mit Kurt Rus, das stimmt. Wir waren ja jahrelang Zimmerkollegen. Sehr, sehr guter Freund für mich. Ich wünsche ihm natürlich auch für Hartberg jetzt nur das Beste. Und das war so, wir waren halt jetzt nicht so coole Hund wie der Toni. Wir haben uns getroffen und dann waren ja quasi 8 oder 10 Tage Vorbereitung. In der heutigen Zeit spielst du 2 oder 3 Mal pro Camp, also pro Lehrgang. Und wir haben uns halt fast über eine Woche vorbereiten können und waren einfach am Wochenende schon nervös. Wann eben das nächste Qualifikationsspiel erst 6, 7 Tage später war, waren wir trotzdem schon nervös. Und dann bin ich in der Früh aufgewacht und habe gesagt, Gurtl, boah, bin ich froh, dass wir heute nicht spielen, weil ich habe ganz schwere Beine. Sagt er, ja, mein Herzl, ich auch. Nächsten Tag sage ich, Gurtl, boah, jetzt sind es noch schwerer geworden. Und je näher ich spiel geworden ist, habe ich Bleisockeln runterhängen gehabt, weil wir uns einfach vom Nervlichen so verrückt machen haben lassen. Und umso erstaunlicher ist, dass wir doch jahrelang dann auch in der Nationalmannschaft halbwegs erfolgreich gespielt haben. Und mit Toni braucht man nicht sagen, der Toni ist so, wie er ist. Sehr schlagfertig, guter Freund von mir und alles, was er sagt, verzeihe ich ihm. Mhm.
Toni Polster und Sie sind Aushängeschilder für Österreich. Sie waren beide erfolgreich im internationalen Fußball, sind locker, sind lustig. Gibt es solche Charaktere heutzutage im Fußball noch?
Wird schon auch noch geben, ich glaube schon. Aber es ist halt so, dass man spricht ja immer, dass du einfach Persönlichkeiten haben willst. Und jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Und wir haben auch erst, glaube ich, im Laufe unserer Karrieren, wo wir dann erfolgreicher geworden sind, oder der Toni speziell, wo er dann nach Deutschland gekommen ist und auch in der deutschen Bundesliga extrem viele Tore geschossen hat, hast dann auch die Anerkennung gehabt bei den österreichischen Fußballfans. Also es ist halt schon, wenn du jetzt einen Deppen runterreißt und du bist sportlich nicht erfolgreich, das geht auch nicht. Das wollen die Leute auch nicht sehen. Aber trotzdem gibt es halt auch Phasen, wo der Fußballfan jetzt nicht nur ein Match sehen will und knallhart ergebnisorientiert ist, sondern zwischendurch soll halt der Spaß schon rennen. Und ich muss aber ehrlich sagen, da hat es früher schon noch lustigere Menschen gegeben wie in Toni Polster bei uns in der Nationalmannschaft. Also Teamchef Herbert Prohaska unterschätzt man total, extrem lustig, Andi Ogris, Peter Adner. Also ich glaube, von denen hat sich der Toni relativ viel abgeschaut.
Hast du viel abgeschaut, was zum Beispiel?
Weiß ich nicht, dass er ein bisschen einen Schmäh hat. Vielleicht hat er sich ein Büchel schreiben lassen von ihnen, dass er die dann auswendig gelernt hat und die versucht jetzt immer wieder rüberzubringen.
Gelingt ihm ganz gut.
Gelingt ihm sehr gut, ja. Leider ist, ich habe mich oft mit ihm anlegen wollen, aber seine Schlagfertigkeit ist fast nicht so zu besiegen. Aber trotzdem haben wir wunderschöne Zeiten miteinander gehabt und er ist so, wie er ist. Ich kann mir nicht vorstellen, weil er gesagt hat, er hat teure Schuhe angehabt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entweder hat er es irgendwo geschenkt gekriegt oder sie sind nicht so teuer. Da möchte ich schon mal mit einer... Eine Geschichte und eine Fabel vom Toni möchte ich schon aufklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Toni in seinem Leben schon mal teure Schuhe gekauft hat, der knauserige Hund, weil er hat damals wie einen Rekord gebrochen hat bei der Nationalmannschaft, hat uns eingeladen in Ungarn auf einer Tankstelle. Zuerst hat er gesagt, Burschen, wenn ich einen Rekord von Krankel brich, kommen wir nach Wien heim und wir machen eine Riesensause. Koste es, was es wolle, wir werden einen Riesenabend verbringen. Na, dann hat er einen Rekord gebrochen. In Ungarn schreit er auf einmal auf der Tankstelle, fuhr einer Raststation, schreit er stopp, ist rausgegangen, hat 20.000 Bier geholt, in Ungarn, nicht in Österreich, sondern noch in Ungarn, wo noch verrinnt waren, wo es noch billiger waren, und das war die Riesensause. Ich habe kein Bier getrunken, also hat er mein zweites auch noch gekriegt, hat er sich noch eins der Sport, aber wie gesagt, er war schon super Spieler, super knauserig und trotzdem auch noch ein super Humor, und das schätze ich sehr an ihm.
Und ein guter Freund. Jetzt haben wir über Ihre Weggefährten, über Ihre Mitspieler gesprochen. Ich möchte jetzt ein bisschen auf Ihre Weggefährten eingehen, beispielsweise Trainer. Wer hat Sie denn in Ihrer Vergangenheit, in Ihrer Spielerkarriere, aber vielleicht auch in Ihrer Trainerkarriere am meisten geprägt? Wer kommt da zuerst in den Sinn?
Ja, also mein Vater ist klar von klein auf, nicht? Und dann habe ich schon Trainer gehabt, wo ich auch Glück gehabt habe mit Ernst Dokopil bei der Wiener, der mich ein halbes Jahr nur gehabt hat und der bei der ersten Besprechung gesagt hat, Buhe, kenn dich schon von klar auf und hat mir ein Spiel einfach so. Ich habe da in der Agnam zugeschaut und habe schon Spaß gehabt, wenn ich die Spielen gesehen habe, und jetzt, das war seine erste Besprechung und ich war ein bisschen nervös, weil bei Rapid habe ich nicht so viele Einsatzzeiten gehabt, und dann sagt mir der Trainer von der Wiener, spür einfach, was du kannst, ich will einfach einen Spaß haben, dass ich dazu schaue. Und das hat mir damals so viel Selbstvertrauen gegeben, dass mir das einfach von Beginn an gleich locker und flockig. 3 Spiele, 3 Tore, Nationalmannschaft, Josef Hickersberger. Habe ich auch Glück gehabt, der ein Trainer war, der mein Talent erkannt hat. Hans Krankel war ein Trainer, der mich gepusht hat, der mich hin und wieder einmal in den Hintern getreten hat. Aber ist Nonplusultra, muss ich schon sagen, war natürlich der Otto Rehhagel, mit dem ich heute auch noch telefoniert habe. Heute hat er seinen Geburtstag und da haben wir wieder über alte Zeiten geplaudert. Und wie es so ist, man plaudert immer über die alten Zeiten und die waren halt viel schöner wie die jetzigen. Und das stimmt ja im Endeffekt nicht.
Otto Rehhagel war Ihr großer Förderer und Forderer. Er hat Ihr Talent sofort entdeckt und Sie ja auch dann zu Werder Bremen geholt. Wie versuchen Sie denn, das auch Ihren Spielern mitzugeben, was Sie von ihm gelernt haben?
Er ist schon einer, der, man kennt ja einen Otto, da war die Taktik jetzt nicht so das Wichtigste. Für ihn war einfach wichtig, dass die Mannschaft von hinten bis vorne zusammenpasst, wo ein Spieler seine Stärken hat oder vielleicht der andere die Schwäche. Das passt so zusammen, dass man sich da gegenseitig einfach als Mannschaft extrem erfolgreich spielen kann, so ähnlich wie ein Puzzlespiel. Und hat halt auch seine Freigeister gehabt, Mario Basler, Windenruf und ich, wir waren so die drei wilden Vögel heute, und da hat er gesagt zu den Verteidigern, nach jedem Spiel hat er eigentlich nach jedem Sieg hat er nur die Defensivspieler dann gelobt, weil er genau gewusst hat, okay, wir haben in den Medien die Aufmerksamkeit und es ist wichtig fürs Mannschaftsgefüge, dass er einfach dann die Defensivspieler ihnen zeigt, wie wichtig sie für das ganze Gefüge sind. Und heute hat er noch gesagt, es geht ja nicht mehr so wie früher, weil er zum Beispiel in Rune Bratzett geholt in Norwegen. Es war damals einer der besten Liberos, also Verteidiger aller zu der Zeit. Und hat er zu denen gesagt, Rune, wir haben dich aus dem ewigen Eis befreit aus Norwegen und jetzt bist du hierher gekommen und jetzt musst du uns auch helfen. Und solche Aussprüche muss man heutzutage immer wieder aufpassen, weil das kannst du ja gar nicht mehr sagen. So lässt man dort. Und das ist schon was man eigentlich ein bisschen sauer aufstößt, dass einfach im Sport sind so viele Emotionen dabei und da fällt halt einmal das eine oder andere Wort. Das muss man einfach schlucken können. Er, was ich mit Rehagel gestritten habe, was er mit Spielern gestritten hat. Und dann hat er gesagt, nach dem Spiel hat er gesagt, Jungs, während dem Spiel ist okay, aber wenn ihr mir am nächsten Tag in der Früh beim Training ohne Emotionen das Gleiche sagt, das akzeptiere ich nicht, aber während dem Spiel ist ja okay. Also das meine ich halt, mit Emotionen passiert halt einmal das eine oder andere Wort und da darf man halt auch nicht jetzt am Mimosen sein und alles gleich auf die Waagschale legen.
Ist das bei Ihnen bei der Admira auch so?
Werden wir sehen. Ich meine, ich, natürlich gehört eine Disziplin dazu. Ich will jetzt nicht, dass wir nur streiten. Das ist ganz klar. Aber trotzdem glaube ich, nur mit Mimosen, also eine Mimose als Trainer oder mit Mimosen als Spieler, gewinnst du einen Blumentopf und keinen Blumentopf und das braucht man nicht.
Blumentopf braucht man im Fußball nicht unbedingt. Wir haben eine Grußbotschaft mitgebracht von einem, der sie auch begleitet hat, ein Weggefährte, und zwar vom Sportdirektor des israelischen Fußballverbandes, Willi Ruttensteiner.
Na, als erstes möchte ich natürlich dem Andi zur Trainerbestellung bei der Admira sehr herzlich gratulieren und natürlich viel, viel, viel Erfolg wünschen. Wenn Sie mich noch den Stärken vom Andi fragen, dann ist es für mich sehr leicht zu beantworten, das ist eindeutig seine Persönlichkeit. Seine große Erfahrung im internationalen Fußball. Und ich glaube, er ist auch verstanden, mit Israel genau den Zeitpunkt nämlich zu nehmen für den ersten professionellen Job. Ich kann dir noch einmal bestätigen, dass du in Israel eine tolle Leistung gebracht hast, dass du ein vielleicht nicht so gutes Nationalteam super positioniert hast im internationalen Fußball und auch einige sehr, sehr große Erfolge wie den Sieg gegen Österreich gefeiert hast. Was ich aber auch erlebt habe, ist einen sehr, sehr tollen Menschen, einen Freund, eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Sportdirektor und Nationaltrainer. Und ich kann dir nochmal bestätigen, das ganze Land, deine Reputation ist sehr, sehr hoch in Israel und alle einfach sprechen sehr, sehr positiv von deiner Leistung hier im Nationalteam.
Willi Ruttensteiner, er hat Ihre Stärken aufgezählt, alles, was Andreas Herzog ausmacht für ihn. Was macht denn Willi Ruttensteiner für Sie aus?
Es war eine sehr intensive Zeit mit Willi, weil er ist auch Fußballverrückter. Ich bin ein Fußballbesessener und ich war halt die meiste Zeit ohne Familie dort. Ich habe den Hauptwohnsitz in Tel Aviv gehabt. Und er hat ja noch viel mehr Aufgaben gehabt als technischer Direktor, hast du in Nachwuchsausbildung, dann die Akademien, die Trainerausbildung. Also er hat wirklich alles erst aufbauen müssen und hat rund um die Uhr viel zu tun gehabt. Und dann haben wir uns eben unsere Tage genommen, wo wir stundenlang gesessen sind und nur über Taktik philosophiert haben, auch beim Abendessen oder mal beim Frühstück. Und die Zeit vermisse ich schon, muss ich schon ehrlich sein. Also das war wunderschön. Und wir haben eine ähnliche Auffassung von Fußball. Das ist natürlich auch wichtig, jetzt nicht immer zu 100%, das ist auch ganz klar. Aber trotzdem war es einfach ein gemeinsamer Austausch, der für mich auch, glaube ich, sehr lehrreich war.
Zu einer guten Karriere gehören auch Schattenseiten dazu oder auch Zeiten, die nicht ganz so einfach sind und vielleicht auch Weggefährten, die es einem nicht ganz so einfach machen. Fällt Ihnen da jetzt jemand ein, der es Ihnen nicht so einfach gemacht hat?
Naja, meine Gegenspieler haben es mir.
Die Gegenspieler?
Die haben es mir nie einfach gemacht und es hat viele gegeben, wo ich einfach mich nicht durchsetzen habe können. Aber.
Trainer? Felix Magath zum Beispiel?
Naja, ist jetzt im Nachhinein, er war ein extrem harter Trainer. Ja, sein Leitmotto war eben, Qualität kommt von Qual. Und das war halt für meine Spielweise und für meine Auffassung von Fußball, weil es heißt ja Fußballspiel und da möchte ich schon ein bisschen Kreativität haben. Das ist meine Auffassung von Fußball. Es werden viele anders sehen, weil sie einfach sagen, auch mit der heutigen Athletik und so, das ist alles gut und schön, das gehört auch dazu, aber der Felix war der Quelix und das waren schon harte Zeiten.
Hätten Sie ihn jetzt noch gerne als Head of Global Soccer Flyer Alarm bei der Admira?
Das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass er vom Fußballverstand extrem, extrem hoch ist. Also einen sehr guten Sachverstand hat. Das hat er als Trainer damals bewiesen. Aber wir haben halt eben dann die Probleme gehabt, dass er uns in jedem Training bis zum letzten Tropfen ausgelutscht hat. Und das ist dann irgendwann einmal mental und körperlich bricht dann zusammen. Ich glaube, dass das Problem jetzt bei ihm war, eben mit Würzburg und mit Admira und dann mit Corona. Er wollte da was aufbauen und war halt nie über einen längeren Zeitraum da. Und ich sehe es jetzt bei mir als Trainer, wie wichtig es ist, dass du einfach alles mitkriegst. Du musst alle Sachen, die sie irgendwie auftun, in der Infrastruktur beim Verein, innerhalb der Mannschaft. Also da musst du immer anwesend sein als Trainer, aus einem anderen Job wie er als Head of Flyer Alarm. Das ist schon ganz logisch, aber es war, glaube ich, von der Ferne für ihn gar nicht anders zu lösen.
Nicht anders zu lösen.
Aber zur Frage hindurch, wir werden wahrscheinlich schon öfters aneinander geraten, weil ich denke, er ist einer, der seine Meinung hat und ein Sturschädel ist. Und ich bin auch ein Sturschädel, was aber jetzt nicht heißt, dass wir uns gegenseitig nicht trotzdem schätzen. Weil es wird immer davon gesprochen, dass wir in Bremen an Streitigkeiten gehabt haben. Das will ich auch gar nicht irgendwie wegdiskutieren. Aber trotzdem, von der Fußballauffassung und so, ist er absolut top.
Eine spannende Karriere, auf jeden Fall viele spannende Weggefährten auch, über die Sie jetzt auch gerade erzählt haben. Eine spannende Zeit haben Sie aber auch hier bei uns im Sky-Studio gehabt. Und da hat es einige spannende Szenen gegeben und die hat jetzt Roland Mann für uns zusammengetragen.
Die vielen Facetten eines Experten.
Ich weiß, dass die Regeln anders sind, aber die haben anscheinend auch Leute gemacht, die selber nie zum Abschluss gekommen sind.
Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
Im Herbst haben sie noch 3,3 Treffer erzielt. Jetzt sind es momentan auch nur mehr 2,7, aber mit 2,7, glaube ich, könnte jeder andere Trainer in der Liga gut leben.
Es kommen einfach zwei Mannschaften zusammen, die ein irrsinnig gutes Fanpotenzial haben.
Man hat das Gefühl gehabt, während dem Spiel, wie wenn alle Spieler zusammengebracht waren, wäre da überhaupt nichts gekommen.
Immer leidenschaftlich.
Mache ich genau jetzt das Statement.
Schenkt uns einen neuen Tisch zu Weihnachten.
Lautstark und emotional.
Bälle hinter die Abwehr und dann kann die Post abgehen.
Danke du dir. So. Weil du in der Arbeit Analysemonitor immer so anschreist.
Ach so.
Beim Andi seinen Analysenschlaf kann er. Das kann er garantiert.
Jetzt sind wir wieder alle hellwach.
Ich bin in der Kabine, sorry.
Er kann austeilen.
Groß und Ganzen. Hat einem ein bisschen was gefällt, so ein Klassenspieler. Habe ich gesagt, was? Haben sie gesagt, na alles.
Aber auch einstecken.
Seine Art zu sprechen, der ist relativ pointiert und relativ am Punkt, das muss man sagen. Und natürlich auch sein Status als Länderspielkönig, der über 103 Länderspiele gemacht hat, da muss man natürlich schon darauf achten, was man sagt, das ist keine Frage.
Ich bin ja noch mal nicht schmähgestellt, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Andreas Herzog, eben ein ganz besonderer Experte.
Bei Andreas Herzogs Analysen, da wird einem halt nie fad. Werden wir Sie weiterhin bei uns sehen?
Ja, ich
als Experte.
Ach so, nein, momentan ist es halt schwierig. Ich meine, schauen wir mal. Ich möchte halt jetzt mit der Admira so erfolgreich wie möglich sein, wenn ich das eine oder andere Mal vielleicht bei der Champions League vorbeischauen darf, würde es mir schon extrem viel Spaß machen. Das will ich auch gar nicht verhehlen.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, Sie weiterhin bei uns zu sehen und haben jetzt eine Userfrage, die uns zugeschaltet wird. Und zwar von Niklas Eden. Wechselt Lionel Messi zur Admira? Eine interessante Frage, aber da brauchen Sie keine Antwort drauf geben.
Na ja, ich war ja heute in der Südstadt am Vormittag, habe mit Marcel Ketteler darüber gesprochen, weil der Messi ja noch frei ist. Und wir werden die Shopping City verkaufen und okay. Dann können wir vielleicht den rechten Fuß von Messi kaufen. Aber der schießt uns leider auch nicht zum Meistertitel, weil der linke wäre der wichtigere.
Wir haben aber auch noch eine Antwort bekommen von Ihnen, Andreas Herzog.
Wissen Sie, dass der Lionel Messi
verlässt den FC Barcelona. Na gut, das gibt's ja nicht. Ablösefrei, haben wir gedacht, na sind die benannt. Der Lionel Messi geht vom FC Barcelona weg. Na gut, das ist ja, da waren wir doch super, den hole ich gleich zu der Admira. Der spielt in der Südstadt, na, weil Camp Nou, ich meine Camp Nou, das klingt eh wie ein neuer Campingplatz. Na, na, der wird schon bei uns wieder spielen. Dem mache ich ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann, in ablösefreien Messi. Na, na sicher, der kriegt eine schöne Dienstwohnung drin in der Südstadt, 36 Quadratmeter. Ich meine, was brauchst du denn heute zum Leben? Sagen wir es ehrlich, ein bisschen Downsizing ist auch gesagt, ne? Kann er mit dem Skateboard oder mit den Rollschuhen kann er dann rumfahren zum Training.
Andreas Herzog, alias Alex Christian. Aber sind Sie einer Meinung?
Ja, also ich höre dem schon gerne in meiner Mannschaft, ja. Keine Frage. Ich weiß aber, dass der Alex auch in der Nähe von der Südstadt wohnt. Und wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, weil normalerweise ist ja das immer ein bisschen zwiespältig. Und ich bin hin und wieder eingeladen bei seinen Vorstellungen und wenn du weißt, jetzt kommst du gleich dran, kriegst du schon immer einen Schweißausbruch. Also so ehrlich muss man schon sein. Man weiß ja nicht, wie, in welchem Sinne man verarscht wird. Die anderen Leute lachen dann drüber, wenn du derjenige bist, über den gerade gesprochen wird oder den er gerade nachmacht. Das ist schon am Anfang immer ein kurzer Beutel, aber dann ist es einfach extrem lustig und er macht das sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass er mal in der Südstadt vorbeikommt. Wer hat immer gesagt, er ist ein Rapid-Fan. Und jetzt wird es Zeit, dass er dann öfters in die Südstadt kommt. Sonst mache ich ihm nach.
Sonst machen Sie ihn nach. Genau. Sie sind ihm aber nicht böse, oder?
Er hat bei der Admira im Nachwuchs gespielt. Wie kann ich da an Menschen böse sein, der bei der Admira im Nachwuchs gespielt hat? Leider nicht annähernd das Talent gehabt hat, dass er irgendwo einmal dann auch zu der zweiten Mannschaft oder zu den Profis kommen könnte. Er hat extrem schnell erkannt, was er für Qualitäten hat. Das ist, dass er immer ein super Kabarettist ist. Und ich wünsche ihm für die nächsten Monate viel, viel Erfolg und vielleicht eine richtig lustige Geschichte mit einer erfolgreichen Admira, mit einer erfolgreichen Andi Herzog. Das war mir am liebsten.
Wir sind schon am Ende von Talk und Tore exklusiv angelangt. Aber eine Frage noch vor dem Wochenende, wo Red Bull Salzburg ansteht. Wie sehen denn jetzt die nächsten Tage aus bei Ihnen bei der Admira?
Ja, es ist klar, wir haben jetzt am Mittwoch noch ein Testspiel gegen einen siebenfachen katarischen Meister. Fragen mich jetzt bitte nicht den Namen Al-Khwarizmi oder irgendwie so.
Ich könnte ihn nicht aussprechen. Also.
Aber wichtig ist, dass eben dass alle Spieler im Kader ihre Minuten kriegen, weil das ist für einen Trainer einfach die schwierigste Zeit, wenn du immer ein paar enttäuschen musst, dass sie einfach nicht dabei sind. Und Salzburg wieder ein extremes Spiel, also die haben ein richtig großes Tempo und es wird für uns natürlich eine absolute Topleistung notwendig sein, aber wie gesagt, ich möchte, dass meine Mannschaft mutig auftritt. Ich möchte nicht, dass wir uns hinten reinstellen und da einfach nur verteidigen und beten und dass nichts passiert, sondern wir müssen schon versuchen, dass wir ein Spiel durchziehen, wo wir nach dem Spielen sagen können, ja, es hat ganz gut ausgeschaut gegen Salzburg. Das eine oder andere wird uns dann gegen schwächere Mannschaften noch leichter fallen und das ist mein großes Ziel.
Das ist das große Ziel, dann wünschen wir ganz viel Glück fürs Wochenende. Ich
bedanke
mich ganz herzlich für die anregende Unterhaltung, viele spannende Themen und bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore hier bei Sky.